Es ist Freitag, der 26. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Wir haben ja in den letzten Tagen gesehen, wie mutmaßliche russische und chinesische Spione in Deutschland verhaftet wurden. Und es ist ziemlich unumstritten, dass der russische Überfall auf die Ukraine für unsere Sicherheit eine Zeitenwende darstellt. Gibt es eine solche Zeitenwende auch bei der Bedrohung durch ausländische Geheimdienste?
Wenn wir damit sagen wollen würden, dass Geheimdienstaktivitäten zugenommen haben, ist das natürlich total schwer zu messen. Aber ich würde einfach mal davon ausgehen, dass der russische Geheimdienst ebenso wie der chinesische Geheimdienst schon relativ lange bei uns da sind und Aktivitäten haben. Ob das nach dem Ende des Kalten Krieges überhaupt jemals sozusagen vollkommen aufgehört hat, würde ich in Frage stellen. Das ist aber dann eher Spekulation. Ich glaube, man kann einfach sozusagen an der Fähigkeit Russlands, die deutsche Gesellschaft zu verstehen und auch zu triggern durch die Desinformation schließen, dass es eine besonders gute Aufklärung einfach gibt. Ob das immer Spione hier vor Ort sind, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt notwendig ist. Aber wir sind ja einfach als offene und transparente Gesellschaft relativ einfach aufzuklären, wie Debatten bei uns laufen, durch Statistiken aufzuklären, wie Wirtschaft bei uns funktioniert, etc. etc. Also von daher sind wir ein offenes Buch, aus dem man lesen kann. Natürlich sehen wir, dass, wenn es jetzt gerade zum Beispiel um die Ausbildung von ukrainischen Soldaten geht, dass es da Aktivitäten gibt, die man sicherlich nicht Hobby-Drohnenfliegern zurechnen darf, sondern eher Geheimdiensten zurechnen darf, dass es natürlich da eine Steigerung gibt und Russland versucht rauszukriegen, was hier denn bei uns eigentlich läuft.
Und dass man auch eine Steigerung darin sieht, mit welchen Methoden gearbeitet wird. Also, dass ein russischer Geheimdienst im Berliner Tiergarten einen Menschen umbringt, wäre ja vor 15 Jahren schwer vorstellbar gewesen.
Ja, das ist, glaube ich, sowas, da kratzt man so ein bisschen an der Oberfläche, was alles schon passiert ist, was wir nicht wahrgenommen haben. Von daher würde ich das jetzt gar nicht mal in Abrede stellen, dass es möglicherweise auch schon vorher Morde durch den russischen Geheimdienst in Deutschland gegeben hat, aber wahrscheinlich nicht so spektakulär wie das. Also hier konnte man ja gar nicht mehr dran vorbeigucken, ne? Also eine Vergiftung, die zum Herzinfarkt führt, ist dann eben genau das, zumindest in der im Totenschein. Aber eine solche auch Provokation des deutschen Rechtsstaates in einer Phase, in der man auf Russland anders gucken musste, wie gesagt, das zieht nicht einfach so an uns vorbei.
Und kann natürlich auch Ausdruck davon sein, dass man nicht mehr auf Kooperation setzt und von daher auch weniger Sorge hat, dass irgendwas auffliegt, die Beziehungen belastet, was auch immer, weil man gar nicht versucht, mit dem anderen zusammenzuarbeiten.
Ja, man fühlt sich, glaube ich, sicher. Ich glaube nicht, dass man dann dazu tendiert, absolut ins Extrem zu gehen, aber ich glaube, die Erfahrung ist ja auch, dass die deutschen Geheimdienste, und das betrifft ja dann im Wesentlichen den Inlandsgeheimdienst, also die Spionageabwehr im Inlandsgeheimdienst, einfach nicht so wahnsinnig effektiv oder auch einfach nicht stark besetzt ist. Ne? Da arbeiten dann einfach nicht viele Leute, weil man gedacht hat, wir brauchen das nicht mehr, wir leben in einer total friedlichen Welt und gegen Spionage und Spionageabwehr brauchen wir da im Grunde genommen nicht mehr.
Würden Sie sagen, dass Deutschland sich wie bei der Bundeswehr auch bei der Abwehr der Spionage neu aufstellen muss, mehr Ressourcen bereitstellen muss, einfach mehr tun muss, als es das bisher getan hat?
Das ist jetzt nicht so super mein Fachgebiet, aber also erstmal ja, Geld hilft viel, natürlich, klar, kann man was machen. Und vor allen Dingen dann, wenn ich Personalmangel habe, muss ich Leute einstellen. Das ist sicherlich der erste Schritt. Ich glaube, wir haben noch ein anderes Thema. Das ist das ganze Zuständigkeitsgehake. Also wir haben, was die Inlandsgeheimdienste angeht, ein Bundesamt für Verfassungsschutz und wir haben Landesämter für Verfassungsschutz. Teilweise, da ist die Frage, wollen die kooperieren? Bei anderen Diensten ist eher die Frage, dürfen die miteinander kooperieren? Was dürfen die in Informationen überhaupt austauschen? Wollen sie das? Da sind wir, glaube ich, auch noch in einer Art von Friedensverfassung, wo dann selbst mehr Geld nicht bedeutet, dass sie besonders effektiv in den einzelnen Ländern ermitteln können. Im russischen Fall kann ich das nicht einschätzen, im chinesischen Fall haben wir da deutliche Hinweise, dass einfach durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten sowas wie die chinesische Kooperation, die dann natürlich auch nicht über normale Studenten oder Professoren angelaufen ist mit deutschen Universitäten, dass die teilweise nicht ermittelt werden kann, auch wenn der Bund davon eine Idee hat, dass da was passieren könnte, weil es dann die Zuständigkeit der Landesbehörden ist und die teilweise dann wiederum nicht sagen wollen, was sie eigentlich machen. Und so im Grunde genommen eine Art von Vakuum teilweise entsteht. Also da sind und bleiben wir offensichtlich noch in der Friedensaufstellung. Auch weil, und das kommt damit dazu, das ist nicht nur eine verwaltungsbehördliche Seite, auch weil man natürlich auf einer politischen Ebene sich von den hier handelnden Akteuren Russland, aber vor allem China, erheblich abhängig gemacht hat. Also die Universitäten sind, glaube ich, das beste Beispiel, wie man mit voller Blauäugigkeit in Kooperationen reingelaufen ist. Nicht nur, weil man Kooperation per se gut findet, sondern einfach auch, weil die chinesischen Counterparts mit richtig viel Geld sich in deutsche Universitäten eingekauft haben. Und warum konnten sie das? Naja, weil die einfach in ökonomische Abhängigkeit geraten sind und sich nach Drittmitteln umgucken mussten. Und da ist natürlich dann der chinesische Staat unter dem Mantel von XYZ, was auch immer das ist, sehr gerne bereit gewesen zu kommen und dabei zu helfen, dass Wissen aus Deutschland abfließt in Richtung China.
Gerade bei China sieht man ja, dass es ein riesiger Markt ist, der riesige Chancen bietet, von dem große Automobilhersteller geradezu abhängig sind. Und auf der anderen Seite gibt es all die Probleme, die Sie benannt haben. Steht uns da ein ähnlicher Realitätsschock bevor wie im Verhältnis zu Russland?
Ich glaube, in der Expertengemeinschaft weiß man um diese Problematik in erheblichem Maße. Also auf das Thema Wirtschaftsspionage versuchen Akteure wie der BDI, aber auch Unternehmen seit Jahren zu thematisieren. Das ist immer so ein Nischenthema gewesen. Ich kann gar nicht sagen, warum das so gewesen ist, weil in der Tat, ich meine, dieses Land lebt davon, dass es Dinge produziert, die es exportieren kann. Und dass man sich dann den eigenen Exportmarkt kaputt macht, weil man die Geheimnisse der nächsten Innovation einfach preisgibt, das ist natürlich, scheint total schräg zu sein. Muss man allerdings sagen, da kann man auch Wirtschaft nicht als Ganzes sehen. Wir sehen ja in der jetzigen Aufstellung, dass vor allen Dingen diejenigen, die am meisten Schmerzen fühlen, die deutsche Automobilindustrie ist, hier und da vielleicht noch ein paar andere. Aber das ist natürlich nur ein Zweig, wenn auch ein sehr mächtiger Zweig der deutschen Wirtschaft. Andere Teile der deutschen Wirtschaft sagen, das können wir so nicht mehr machen. Das geht nicht. Die haben aber wahrscheinlich einfach auch weniger Geschäft. In China haben schon früher diversifiziert, also ihre Risiken und ihre Märkte diversifiziert, sodass einfach auch die Gesamtgleichung, was passiert denn eigentlich, wenn ich offensiver gegen Wirtschaftsspionage in meinem Unternehmen vorgehe, welche negativen Effekte erziele ich dann möglicherweise in China? Das ist für die eine völlig andere Rechnung als für die deutsche Automobilindustrie zum Beispiel.
Wenn wir nochmal nach Russland schauen, da scheint es ja so zu sein, dass die russische Führung inzwischen sich in einem Kampf mit dem Westen sieht, der auf Ebenen unterhalb einer militärischen Auseinandersetzung geführt wird. Erwarten Sie, dass sich diese Auseinandersetzung intensiviert, also dass es zum Beispiel umfassende Cyberangriffe gibt, die großen Schaden anrichten?
Ich glaube, wir haben ja schon gesehen, auch beim Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022, dass es diese Arten von Cyberangriffen gibt. Und auch die haben da schon, obwohl das eigentlich ein begrenzter Schlag sein sollte, zu Kollateralschäden geführt. Also damals sind dann deutsche Windkraftanlagen zum Teil mit ausgefallen. Das zeigt, glaube ich, dass das Risiko und auch gleichzeitig das Bewusstsein bei den handelnden Akteuren in den Cyberkommandos, nenne ich es jetzt mal so, dass man den Effekt, den man hier versucht zu erzielen, immer noch nicht optimal steuern kann, möglicherweise. Es immer Nebeneffekte gibt, die man nicht mit bedacht hat, also sogenannte Kaskadeneffekte. Das ist, glaube ich, noch eine in Abhängigkeit von der Intensität des Konfliktes noch etwas, was zur Zurückhaltung führt. Also die Frage, ist ein Cyberangriff ein militärischer Angriff? Das ist ja eine Sache, die auch innerhalb der NATO und der Europäischen Union schon seit einigen Jahren immer wieder diskutiert wird. Und die Definition ist letztendlich dann über den Schaden, der entsteht. Wie gravierend, wie langanhaltend ist der? Muss man das tatsächlich als einen militärischen Angriff werten? Von daher kann man sich auch vorstellen, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, dieser Angriff ist ein militärischer Angriff. Was dann natürlich, und deswegen macht man es natürlich so total ungern und schreckt davor zurück, viele Konsequenzen einfach nach sich zieht. Aber im Prinzip hat man unter den Staaten in Europa und Nordamerika festgelegt, dass ein Cyberangriff auch die Qualität eines militärischen Angriffs haben kann und damit auch die Möglichkeit sowohl eines Artikel 5 als auch von militärischen Gegenmaßnahmen möglich macht.
Ein Einfallstor für russische und auch chinesische Spionage ist ja ganz offensichtlich die AfD und deren ungeklärtes Verhältnis zu diesen autoritären Regimen, die denen freundlicher gegenüberstehen als andere. Und man erkennt auch, dass die autokratischen Staaten sich an die wenden, die sozusagen, wie sie auch, gegen die liberale Demokratie sind. Verändert das was, wenn jetzt die AfD in allen Parlamenten vertreten ist und überall Teil dieser, auch dieser IT-Infrastruktur wird?
Also ja, davon müssen wir ausgehen, dass das so ist, dass dort, wo Informationen zugänglich sind und entsprechend von den chinesischen oder russischen oder auch anderen Geheimdiensten bezahlte Leute Zugang haben, dass diese Informationen abfließen. Ich bin deswegen in der Formulierung so vorsichtig, weil man, glaube ich, sagen muss, also man sollte nicht davon ausgehen, dass das nur die AfD betrifft und umgekehrt jeder AfD-Mitarbeiter und Parlamentarier unter Generalverdacht zu stellen ist. Das wäre auch falsch. Plus, wir können noch einmal auf die ganz andere Seite rüber gucken, Richtung Linke und BSW, wo man sich diese Frage auch stellen muss. Aber man muss auch sagen, das geht natürlich auch über andere, in andere politische Parteien hinein. Also diejenigen, die ja offensichtlich gut geschmiert sind, sind teilweise heute noch Mitglied der Sozialdemokraten. Wie weit das bei den Christdemokraten der Fall ist, da haben wir jetzt, glaube ich, noch keine offensichtlichen Sachen. Aber ich glaube, es ist dann immer sozusagen eine Frage der individuellen Bereitschaft, das zu tun. Obwohl man natürlich sagen kann, dass wenn man in einer bestimmten politischen Ideologie unterwegs ist, wie die extremen Linken oder extremen Rechten, dann liegt es näher, auch ideologisch, demjenigen, der einem helfen würde, diesen Staat und auch die Demokratie in diesem Land zu beenden, dass man sich von dem Hilfe holt oder den unterstützt bei dem Ansinnen hier im Grunde genommen, ja, einen Staatsstreich oder Landesverrat zu begehen.
Sie haben sich jetzt bezogen auf die individuelle Verantwortung, aber ist es nicht so, dass wir auch als Gesellschaft irgendwie ein neues Bewusstsein und eine neue Awareness dafür brauchen, dass der Umgang mit Informationen eine sensible Sache ist und da Vorsicht geboten ist und man mehr aufpassen muss, als wir das vielleicht in den vergangenen Jahren getan haben?
Ja klar, ich glaube, das ist eine Binse. Ne? Ich glaube, die Frage ist eher, wie man diese Lücke schließt zwischen Individuum oder Gesellschaft, Politik und Behörden. Da habe ich den Eindruck, glauben alle, sie hätten irgendwie genug getan. Also andersrum, die Politik und vielleicht Behörden glauben, sie haben genug getan. Vielleicht wissen sie auch, dass sie nicht genug getan haben und ihnen fehlen einfach die Ressourcen. Aber in der Summe ist es nachher doch so, dass wir zu wenig Aktivität haben, wenn es um die Frage geht, wie machen wir Menschen im banalen Internet souverän, um damit umzugehen. Und das ist aus meiner Sicht eben in der Tat eine Aufgabe des Staates, weil hier Individuen auch Sicherheitsrisiken darstellen. Ne? Meine Mutter tut das auch, wobei meine Mutter tut das nicht, weil die nicht ins Internet geht. Aber viele andere tun das und sind damit natürlich ein individuelles Einfallstor, dass da ist. Ne? Dann arbeiten sie auch in einem Unternehmen und wissen gar nicht, was sie da gerade gemacht haben, wenn sie bestimmte Verbindungen hergestellt haben. Ich glaube, das, was da tatsächlich fehlt, ist eine intensivere und auch kreativere Herangehensweise an, wie befähige ich Bürgerinnen und Bürger, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Also erstens klar zu machen, ihr habt da eine Verantwortung und B, diese Verantwortung, wir versetzen euch in die Lage, diese Verantwortung wahrnehmen zu können. Da ist, glaube ich, der Staat noch nicht so weit, weil es auch bedeutet, dass der Staat an dem Punkt einen Teil seiner Sicherheitsvorsorge ja nicht aufgibt, aber outsourced. Also er selber sagt ja in dem Augenblick, ich kann das nicht mehr. Das heißt also, der Staat als Schutzglocke um den Einzelnen drumherum, was ja ein klassisches Versprechen auch von Staat ist, fällt damit weg. Das ist aber de facto jetzt schon weggefallen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, auch wenn der Staat das für sich claimt, dass er da eigentlich sozusagen derjenige ist, der das Gewaltmonopol hat. In bestimmten Räumen hat er das eben nicht mehr. Und dann ist die Frage, wenn er das auch nicht mehr zurückholen kann, wie befähigt er Bürger auf der einen Seite, Unternehmen auf der anderen Seite? Was stellt er selber an Infrastruktur zur Verfügung, um die Sicherheit wiederherzustellen? Denn klar ist, egal wer verantwortlich ist, in der Summe haben wir alle einen Nachteil dadurch.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche an den bekannten Orten. Und auch in diesem Jahr sind wir im Rennen um den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Wenn Sie uns unterstützen wollen, freuen wir uns über Ihre Stimme auf der Webseite deutscherpodcastpreis.de. Ganz herzlichen Dank, schönes Wochenende und bis bald.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.